Ich betrete das Bristol, das Esther immer als eines der wenigen Hotels beschrieben hat, in dem die Kunden wie Gäste behandelt werden und nicht wie Obdachlose, die ein Dach über dem Kopf suchen. Man begrüßt mich, als gehörte ich zum Haus. Ich wähle einen Tisch vor einer schönen Uhr, höre dem Piano zu, schaue nach draußen in den Garten. Ich muss pragmatisch vorgehen, die Alternativen durchspielen. Das Leben geht weiter. Ich bin weder der erste noch der letzte Mann, der von seiner Frau verlassen wird. Aber warum muss das ausgerechnet an einem sonnigen Tag passieren, an dem es nur lächelnde Menschen auf der Straße gibt, an dem die Kinder singen, sich der Frühling ankündigt, die Sonne strahlt, die Autofahrer an den Zebrastreifen halten? Ich nehme eine Serviette, möchte diese Gedanken aus meinem Kopf herausholen und auf dem Papier festhalten. Lassen wir Gefühle beiseite und sehen wir, was ich tun kann. A. Angenommen, sie wurde tatsächlich entführt und ihr Leben ist in diesem Augenblick wirklich in Gefahr. Ich bin ihr Mann, ihr Gefährte in allen Lebenslagen. Ich muss Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um sie zu finden. Dagegen spricht, sie hat ihren Pass dabei. Die Polizei weiß es nicht, aber sie hat auch ein paar persönliche Dinge mitgenommen, auch eine Brieftasche mit ihren Schutzheiligen, die sie immer bei sich trägt, wenn sie ins Ausland reist. Sie hat Geld von der Bank abgehoben. Schlussfolgerung? Sie hatte sich darauf vorbereitet, zu gehen. B. Angenommen, sie wurde in einen Hinterhalt gelockt. Dafür spricht, dass sie sich häufig in gefährliche Situationen begeben hat. Das gehörte zu ihrer Arbeit. Aber sie hat mir immer vorher Bescheid gesagt, denn ich war der einzige Mensch, dem sie vollkommen vertraute. Sie sagte mir immer, wo sie seien, mit wem sie Kontakt aufnehmen werde, obwohl sie, um mich nicht in Gefahr zu bringen, meistens den Decknamen der Leute gebrauchte und was ich zu tun hätte, falls sie nicht um eine bestimmte Uhrzeit wieder da sei. Schlussfolgerung? Sie hatte nicht die Absicht, einen ihrer Informanten zu treffen. C. Angenommen, sie hat einen anderen Mann getroffen. Diese Annahme kann ich nicht beurteilen, aber es ist die einzige Hypothese, die einen Sinn ergibt. Doch ich kann das nicht hinnehmen. Ich kann nicht hinnehmen, dass sie einfach so geht, ohne mir wenigstens zu sagen, warum. Sowohl Esther als auch ich waren immer stolz darauf, alle Schwierigkeiten im Leben gemeinsam anzugehen. Wir haben gelitten, uns aber niemals angelogen. Auch wenn es zu den Spielregeln gehörte, den einen oder anderen Seitensprung zu verschweigen. Ich weiß, dass sie sich sehr verändert hat, seit sie diesen Michael kennengelernt hat, aber rechtfertigt das den Bruch mit einer 10-jährigen Ehe? Selbst wenn sie mit ihm geschlafen, sich verliebt haben sollte, würde sie nicht alle unsere gemeinsamen Augenblicke, alles, was wir erreicht haben, auf eine Waage legen, bevor sie zu einem Abenteuer ohne Wiederkehr aufbrach. Sie war frei, zu reisen, wohin sie wollte. Sie lebte umgeben von Männern, von Soldaten, die lange keine Frau gesehen hatten. Ich habe sie niemals gefragt und sie hat mir nie etwas gesagt. Wir waren beide frei und stolz darauf. Aber Esther war verschwunden, hatte Spuren hinterlassen, die nur für mich sichtbar waren, wie eine geheime Botschaft. Ich bin dabei, wegzugehen. Warum? Lohnt es wirklich, eine Antwort auf diese Frage zu geben? Nein. Denn hinter jeder Antwort würde meine eigene Unfähigkeit aufscheinen, die Frau, die ich liebe, an meiner Seite zu halten. Lohnt es sich, sie zu suchen, um sie davon zu überzeugen, zu mir zurückzukehren? Um eine weitere Chance für unsere Ehe zu flehen, zu betteln? Das erscheint mir lächerlich. Lieber leide ich, wie ich schon zuvor gelitten habe, als mich andere Menschen, die ich liebte, verlassen haben. Lieber lecke ich meine Wunden, wie ich es bereits in der Vergangenheit getan habe. Ich werde eine Zeit lang an sie denken, zu einem bitteren Menschen werden, meine Freunde damit nerven, dass ich kein anderes Thema mehr habe als das Weggehen meiner Frau. Ich werde das Geschehene zu rechtfertigen versuchen, werde mir Tag und Nacht jeden Moment, den ich an ihrer Seite verbracht habe, vor Augen halten und zum Schluss kommen, dass sie hart zu mir war, zu mir, der ich immer versucht habe, mich zu bessern, es besser zu machen. B. bis ich eines Morgens aufwache, feststelle, dass ich an etwas anderes denke und begreife, dass das Schlimmste nun vorbei ist. Das Herz ist verletzt, aber es ist dabei, sich zu erholen und sieht wieder, dass das Leben schön ist. Wenn jemand geht, heißt das, jemand anderes wird kommen und ich werde eine neue Liebe finden. Einen Augenblick lang genieße ich meine neue Lage, frei und ungebunden zu sein und noch dazu reich. Ich kann ausgehen, mit wem ich will, am helllichten Tage. Ich kann mich bei Partys aufführen, wie ich es in allen Ehejahren nicht getan habe. Die Nachricht wird sich rasch verbreiten und bald werden viele Frauen an meine Tür klopfen, junge und nicht mehr so junge, reiche und solche, die weniger reich sind, als sie zu sein vorgeben, intelligente und solche, die nur dazu erzogen wurden, zu sagen, was ich vermeintlich hören möchte. Ich möchte glauben, dass es großartig ist, frei zu sein. Bereit, die wahre Liebe meines Lebens zu finden, diejenige, die auf mich wartet und die mich niemals eine so erniedrigende Situation erleben lassen wird. Ich trinke meine Schokolade aus, schaue auf die Uhr, weiß, dass es noch zu früh ist, dieses angenehme Gefühl zu haben, wieder Teil der Menschheit zu sein. Ein paar Minuten lang träume ich davon, dass Esther durch diese Tür hereinkommt, über die schönen Perserteppiche geht und sich wortlos neben mich setzt, dass sie eine Zigarette raucht, in den begrünten Innenhof blickt und meine Hand hält. Eine halbe Stunde verstreicht. Eine halbe Stunde lang glaube ich die Geschichte, die ich mir gerade ausgedacht habe, bis ich begreife, dass es sich nur um ein weiteres Hirngespinst handelt. Ich beschließe, nicht nach Hause zu gehen. Begebe mich zum Empfang, bitte um ein Zimmer, eine Zahnbürste, ein Deodorant. Das Hotel ist ausgebucht, aber der Geschäftsführer macht es möglich. Ich bekomme eine wunderschöne Suite mit Balkon und Blick auf den Eiffelturm, auf die Dächer von Paris, die Lichter, die ganz allmählich angehen, auf die Familien, die sich an diesem Sonntag zum Abendessen zusammenfinden. Und das Gefühl, das ich zuvor auf den Champs-Élysées hatte, überkommt mich wieder. Je schöner alles um mich herum ist, desto elender fühle ich mich. Kein Fernsehen, kein Abendessen. Ich setze mich auf die Terrasse und blicke auf mein Leben zurück. Ein junger Mann, der davon träumt, ein berühmter Schriftsteller zu werden und plötzlich sieht, dass die Wirklichkeit vollkommen anders ist. Er schreibt in einer Sprache, die außerhalb seines Landes kaum jemand lesen kann, in einem Land, von dem es heißt, es gebe dort keine Leser. Seine Familie zwingt ihn zu studieren. Egal was, mein Sohn, Hauptsache, du bekommst ein Diplom, denn sonst bringst du es im Leben zu nichts. Er lehnt sich auf, reist als Hippie durch die Welt, trifft schließlich einen Sänger, schreibt ein paar Songtexte und verdient plötzlich mehr Geld als seine Schwester, die auf die Eltern gehört hat und Chemieingenieurin wurde. Ich schreibe noch mehr Songtexte. Der Sänger hat immer mehr Erfolg. Ich kaufe ein paar Wohnungen, verkrache mich mit dem Sänger, habe aber genug Kapital, um die nächsten Jahre zu leben, ohne arbeiten zu müssen. Ich heirate meine erste Frau. Sie ist älter als ich. Ich lerne viel von ihr. Liebe machen, Autofahren, Englisch, lange schlafen. Aber dann trennen wir uns doch, weil ich, wie sie meint, emotional unreif hinter jedem Mädchen mit großen Brüsten her sei. Ich heirate ein zweites und ein drittes Mal Frauen, von denen ich glaube, sie könnten mir innere Stabilität geben. Ich bekomme, was ich möchte, finde aber heraus, dass die erträumte Stabilität mit einer tiefen Langeweile einhergeht. Ich setze meine Liebessuche fort, schreibe weiter Songtexte. Wenn ich gefragt werde, was ich beruflich mache, sage ich, ich sei Schriftsteller. Wenn die Leute dann sagen, sie würden nur meine Songtexte kennen, gebe ich zur Antwort, dies sei nur ein Teil meiner Arbeit. Wenn sie sich entschuldigen und sagen, sie hätten noch nie ein Buch von mir gelesen, erkläre ich ihnen, ich arbeite gerade an einem Projekt, was gelogen ist. Tatsächlich habe ich Geld, Kontakte, nur fehlt mir der Mut, ein Buch zu schreiben. Mein Traum ist möglich geworden. Wenn ich es versuche und scheitere, weiß ich nicht, wie der Rest meines Lebens aussehen wird. Daher ist es besser, weiter zu träumen, als der Möglichkeit ins Auge zu sehen, der Traum könnte fehlschlagen.